werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
Mensch, da sind wir ja schon wieder. Schon wieder nur eine Woche rum und schon wieder eine neue Episode Hand aufs Harz. Ich begrüße euch ganz herzlich zum offiziellen Podcast der DKB Handball Bundesliga. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Wie auch sonst. Ich heiße weiterhin Schmieso in Kurzform. Ich arbeite weiterhin bei Sky, wo es ja alle 306 Spieler der DKB HBL jedes Jahr zu sehen gibt. Vielleicht habt ihr mich da schon mal gehört. Ihr seid ja inzwischen sicher Stammhörer von diesem Podcast. Muss ich eh nicht mehr viel zu sagen. Die heutige Episode ist entstanden kurz vorm Finale des Rewe Final Four in der Barclaycard Arena. Nur, dass ihr das wisst, weil wir auch über ein paar schon passierte Dinge sprechen, bevor sie passiert sind. Zum Beispiel der Titel des THW Kiel. Und darüber haben wir gesprochen mit Alexander Bommes. Für mich eine sehr spannende Episode, ehrlich gesagt. Da treffen mal zwei Medienleute aufeinander. Für mich als selber Medienschaffender war das natürlich sehr spannend, mal zu hören, wie ist so sein Weg gewesen. Und er war ja selber ein Riesenhandballer früher. Weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Der hat früher selber erste Liga gespielt. Also nicht so wie ich mal irgendwie versucht und dann, wenn es knittelig wurde, aufgehört. Nee, der hat so richtig durchgezogen. Wir haben uns unterhalten, wie hat sich der Handball seit seiner Zeit so entwickelt? Wie sieht er zum Beispiel dieses neue Medienkostüm, in dem die HBL steckt, die Kooperation aus Sky und der ARD? Besonders, wie sieht er natürlich die Entwicklung beim THW Kiel? Das ist ja so sein Verein, aus der Ecke kommt er. Da saß er schon als kleiner Junge in der Halle, hat er uns alles ausführlich erzählt. Wird der THW vielleicht noch Meister? Ist es noch möglich? Ich spoilere mal noch nicht, was die Antwort ist. Da müsst ihr schon selber reinhören, was Alex Bommes dazu gesagt hat. Zwei Sachen fand ich besonders spannend noch. Wie er damals seine Liebe zum Handball aufgegeben hat, seine Karriere beendet hat, um der anderen Liebe, der zum Journalismus nachzugehen. Das fand ich sehr spannend. Und die eine große Frage steht natürlich im Raum. Alex Bommes ist studierter Jurist. Ja, der hat so einen richtigen Abschluss in der Hand. Wie konnte der in der höchst windigen Branche Sportjournalismus landen, obwohl er ein Jurastudium abgeschlossen hat? All das hört ihr jetzt in Episode 7 von Hand aufs Harz. Viel Spaß mit Alexander Bommes. Ja, das wird, glaube ich, eine sehr spezielle Episode, sage ich mal, von Hand aufs Harz. Das wird, glaube ich, heute, ich könnte mir vorstellen, eine medienlastige, aber damit das nicht zu sehr medienlastig wird, es sitzt hier auch ein vernünftiger Handballer am Tisch, im Gegensatz zu mir. Alexander Bommes, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Sehr gerne. Du hast ja gerade ganz schön Programm, ne? Ich bin überhaupt froh, dass das geklappt hat. Hier mit Gefragt, Gejagt, ihr seid ja gerade voll in der Aufzeichnung, in der Sportschau bist du eh überall zu sehen. Wie ist das Leben gerade?
Ja, das ist Jahresurlaub, ne? Das Final Four Wochenende ist für mich immer
das
Jahresurlaub.
Das ist dein Jahresurlaub, oder? Das ist aber ein geringer Jahresurlaub.
Ich habe es geschafft in diesem Jahr, das wirklich als reiner Handballanhänger hier verbringen zu dürfen und habe eine Riesenzeit und freue mich umso mehr, dass wir jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen trotzdem auch über Handball fachsimpeln können zwischendurch und ansonsten ist alles gut, um es mal platt zu sagen. Das macht alles sehr viel Spaß, was wir gerade machen. Und in dem Moment, wo man zwischendurch dann immer mal wieder so ein bisschen Zeit für sich hat und auch nicht dann in eine laute Halle geht, sondern mal ein bisschen auch zu Hause rumhängt, dann kriege ich
die
das
Zeiten
alles gut.
Die Zeiten gibt es auch.
Ja, die das Zeiten gibt es so. Ich habe gelernt, mit mir selbst auch sehr gut zu sein und fahre zum Beispiel immer in völliger Stille Auto. Das finde ich immer herrlich.
Ohne Podcast und alles, oder was?
Ja, du machst ja nicht jeden Tag.
Ach so, wenn ich jeden Tag einen machen würde, würdest du immer Podcast hören.
Also die Zeiten, wo man sich wie früher Filme oder so dann jeden Tag angeschaut hat, nochmal wieder oder sich zum Beispiel, ich habe mir auch nach jedem THW-Spiel früher als Kind immer neue Autogramme geholt von jedem, alle zwei Wochen. Also dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre dich so gerne, aber dass ich es jetzt jeden Tag wieder nochmal neu höre, oh, nochmal Stefan, das muss dann auch nicht sein.
Es ist uns eh schon eine Ehre, das überhaupt zu hören. Das ist schon mal sehr gut. Also damit ihr Zuschauer auch, Zuhörer, ich sage immer Zuschauer, damit ihr auch Bescheid wisst, wir sitzen gerade in den Katakomben der Barclaycard Arena.
Ja, schön hier.
Kurz vor, wir saßen erst oben in der Loge, aber der Hallensprecher, es ist gerade das Finale des Amateurpokals, war so dermaßen laut, dass wir, glaube ich, uns mal hier in die Ruhe zurückziehen mussten. Ja, so ein Pokalwochenende, über das Finale können wir natürlich noch leider nicht reden, aber du warst ja gestern schon da. Die Halbfinals, das ist schon immer ein Knaller jedes Jahr, dieses Pokalturnier. Ne?
Eigentlich ist der Halbfinaltag ja immer der schönste. Also diese zwei Spiele hintereinander, diese voll besetzten Fankurven, ich glaube, irgendwo stand es, oder es ist wahrscheinlich auch inflationär jetzt gebraucht als Begriff, aber die Mutter aller Final Fours, das passt, finde ich, für diese Veranstaltung total. Ich finde es die beste Handball- oder eine der besten Sportveranstaltungen überhaupt. Und gestern auch habe ich wirklich dann wieder nur mit ganz offenem Herz da gesessen und hatten sie auch Kiel und Magdeburg nebeneinander gesetzt. Da gab es ja dann auch, hast du ja auch gehört, diese Sprechchore-Battle schon im zweiten Halbfinale. Dann noch die Füchse und Hannover. Das ist fantastisch. Ich hatte in den vergangenen Jahren häufig das Glück, direkt neben der Magdeburger Kurve zu sitzen. Mhm. Und was da los ist, das ist einfach toll. Also und das ist Handball. Punkt. Mhm.
Ein Leuchtturm-Event quasi, kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Warum sagst du die Mutter einer? Also was meinst du jetzt im Vergleich zu, es gibt es ja zum Beispiel auch im Basketball und eigentlich überall gibt es ja fast inzwischen so Finalturniere. Was ist es für dich, was beim Handball da nochmal mehr raussticht?
Das ist natürlich in erster Linie ist immer die persönliche Verbundenheit natürlich. Also ich bin ja mit Handball dann groß geworden, aber alleine dieses ins Leben zu rufen, dann so eine Art und Weise da den Pokal auszuspielen, damals noch an der scheppeligen Alsterdorfer Sporthalle hier in Hamburg, wo ja wirklich große Schlachten da geschlagen worden sind. Ich kann mich noch erinnern, wie die Spieler da irgendwie weinend am Pfosten saßen nach Niederlagen und auf der anderen Seite dann schon irgendwie da sind die Katakomben ja schon so wirklich, wie es früher mal war. Und das Ganze dann aber auf die nächste Stufe zu heben in so einer wunderbaren Halle hier ist natürlich toll geworden in den letzten Jahren. Aber sicherlich ist das auch eine der ersten Veranstaltungen gewesen, die überhaupt so einen Modus erfunden hat quasi. Ne? Also ich glaube, alle anderen haben nachgezogen. Da war der Handball dann mal Vorreiter.
Ja. Wenn wir schon an diesem Ort sitzen, hier war ja auch ein nicht ganz unwichtiges Länderspielturnier gerade, oder Hamburg war einer der Spielorte der WM. Ich würde ganz gerne, bevor wir zur DKB-HBL kommen, gerne nochmal kurz mit dir über die Handball-WM reden. Ich meine, du warst dabei für die ARD, also hast das wirklich alles hautnahest miterlebt. Was ist so bei dir geblieben von dieser Heim-WM 2019?
Die Bestätigung, dass das Gute in den Menschen doch immer noch mal hervorkommen kann. Klingt ein bisschen hochtrabend, aber ich glaube, wenn wir gesehen haben, was für eine Begeisterung da entstanden ist, also eigentlich schon fast vom ersten Spiel an ja da war, aber dann ja immer noch weiter befeuert wurde, das hat für mich in allererster Linie erstmal gezeigt, dass dieses Sehnen der Menschen nach wirklich echtem Sport, nach echter Bereitschaft, nach echter Leidenschaft, nach echtem Zusammenhalt, also alles das, was wirklich echten Sport ausmacht, dass das möglich ist zu befriedigen. Und das hat Handball gezeigt und das fand ich ganz wunderbar.
Schön, du bist direkt voll in der emotionalen Ebene. Ist ganz interessant. Ja. Ich hatte nämlich bei vielen den Eindruck, das ist viel mehr geblieben. Kretsche zum Beispiel hat das hier in Hand aufs Harz auch so gesagt. Da geht es gar nicht so sehr ums Sportliche, sondern irgendwie der Handball hat da gesellschaftlich was losgetreten oder wie auch immer?
Das finde ich auch. Also es gibt da, finde ich, muss man absolut trennen zwischen der sportlichen Bewertung, da kannst du nochmal die Abwehr durchgehen oder die Außenentscheidung oder dass unsere Torhüter von links außen nie einen Ball gehalten haben. Also das kannst du alles machen natürlich und warum das dann gegen Norwegen nicht geklappt hat, was vorher eigentlich immer ganz gut ging. Aber ich glaube, das, was in erster Linie bei den bis zu, was hatten wir, 12, 13, 14 Millionen Leuten bleibt, ist natürlich exakt diese Begeisterung. Also die wollten sein wie Patrick Wienz dann in diesen zwei Wochen und das hat mir halt persönlich so gut gefallen, weil ich ja absolut der festen Überzeugung bin, dass abseits all des Schickimickis und all den Begleiterscheinungen, die wir auch bei anderen Sportarten ja häufig bemängeln, dass das auch einfach so mit wirklich echtem Sport möglich ist, die Leute so zu erreichen. Das fand ich toll.
Wie wird das denn eigentlich in der ARD gesehen? Also
ganz gut.
Logisch. Die Quoten haben schon mal gestimmt, aber wie, ich meine, du steckst ja ganz tief drin. Also König Fußball, muss man nicht drüber reden, der fährt immer Granatenquoten ein, so eine WM mit 20, 30 Millionen dann. Aber Handball ist, kann man legitimerweise sagen, das ist der deutsche Sport Nummer zwei, die zweitgrößte Hoffnung?
Ich sehe das definitiv so. Da gibt es sicherlich auch Studien natürlich, wo ich dann aber auch immer nicht weiß, wonach sich das dann so genau bemisst. Ich bemesse das sicherlich an Einschaltquoten erstmal ganz simpel, die jedes Jahr der Handball einfährt. Du kannst natürlich den Wintersport, in dem ich nicht so beheimatet bin, natürlich da nicht vergleichen. Hast du natürlich mit Biathlon oder Skispringen hast du ähnliche Erfolge, was jetzt wirklich so Reichweiten angeht. Aber das ist ja schon beeindruckend, was die Handballnationalmannschaft imstande ist zu leisten im Endeffekt. Und die Leute da vor den Fernseher zu holen. Ich kann mich erinnern, im direkten Umfeld, sei es privat oder beruflich, wo dann auch also eine Kollegin von mir kam und sagte, also das muss ich ja jetzt mal sagen, mein Mann, der putzt immer die Küche, wenn die spielen, der kann sich das ja gar nicht anschauen, das ist ja so spannend, das wusste ich gar nicht. Also da merkst du immer wieder, was dazu führt, dass die Leute plötzlich sagen, wow, also da lasse ich mich gerne mal von anstecken. Für mich ist definitiv Sportart Nummer zwei, sollte tunlichst gar nicht mit Fußball verglichen werden, ist nämlich was völlig anderes. Das ist im Endeffekt auch das, was ich ja jedem Handballer auch in verantwortlicher Position raten würde, einfach auf sich zu schauen.
Diesen Krieg, aber Kleinkrieg da sein zu lassen.
Ja, ich würde den gar nicht dazu irgendwie machen, aber es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder beleidigt sein und immer darauf hinweisen, wie jüngst ja auch wieder große ehemalige Sportstars, die dann immer sagen, die und die sind verantwortlich, das, Punkt, Punkt, Punkt. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder ist auch für seine Sportart verantwortlich und da finde ich, dass der Handball da auf einem sehr guten Weg ist und ja selbst auch, siehst du ja auch durch veränderte Anwurfzeiten, durch die tollen Fernsehverträge, die haben gesagt, so wir handeln jetzt mal, anstatt immer nur in der Ecke zu sitzen und mit dem Finger woanders hinzuzeigen. Ja, ja. Finde ich gut.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt sitzen ja genau zwei zusammen, wenn wir noch kurz über den TV-Vertrag reden, den die HBL gemacht hat, über 4 Jahre ja erstmal, wir sind gerade mittendrin, war ja schon irgendwie... Das war ja mal was ganz Neues,
ja.
dass Pay-TV sich die Masse schnappt, aber die ARD als den stärksten Free-TV-Partner überhaupt hat. Das ist schon ein Meilenstein.
Ne? Ja, wir sitzen hier quasi im ökumenischen Podcast. Das ist gelebte Integration.
Genau, jetzt, nur deswegen können wir ja so friedlich reden. Weil sonst haben wir uns hier immer quasi bekriegt, sozusagen.
Nein, aber ist doch...
Nein, das ist übertrieben.
Nein, ist doch aber eine wunderbare Kooperation. Ich glaube, die Zeiten, wo du den Anspruch hast, dass du jedes Spiel deiner Mannschaft, ob zu Hause oder auswärts, sehen kannst und dafür keinen Cent bezahlen muss, die sind vorbei. Ich bin sicherlich auch jeden Tag bereit, die Diskussion über, das ist aber der öffentliche rechtliche Auftrag, zu führen. Ich habe da aber eine ganz klare Haltung, auch allen Hockeyspielern, allen Ruderern, allen Basketballern gegenüber. Das Leben hat einfach Grenzen. Und da kann ich halt wirklich nur auf den Handball verweisen, der dann in der Tat sich überlegt hat, wie kann ich hier kooperieren, wie kann ich es machen? Und da ist was bei rausgekommen. Punkt. Und das ist stark. Also so ein Angebot hat es noch nie gegeben im Handball. Bin mir sicher, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen auch früher oder später oder kurz bis mittelfristig auch noch mehr Spiele übertragen werden. Aber auch da, muss man ganz ehrlich sagen, auch da hat das Leben seine Grenzen, denn die Nationalmannschaft zieht halt genau aus den Gründen, die wir gerade genannt haben, zieht halt 12 Millionen, wenn es dann richtig losgeht. Aber ein Spiel wie, nehmen wir das Final Four, Halbfinale gestern zwischen Hannover und Magdeburg, gucken 800.000 Menschen nachmittags im Ersten. Nicht nur, weil gutes Wetter ist. Aber das muss man auch immer sehen. Ne? Und da kannst du niemandem die Schuld für geben.
Ist das auch das, kommt das oft auf dich zu, so dieses, hier, mach doch mal, unsere Sportart hätte auch verdient. Was hältst du den Leuten dann entgegen? Also ich nehme an, die kommen oft auf dich zu.
Na, Boris Becker hat es ja gerade vor wenigen Tagen wieder gesagt und es ist natürlich ein leichtes, da auch eine große Öffentlichkeit mit zu generieren, indem du halt permanent ARD und ZDF dafür verantwortlich machst, Sportarten nicht zu zeigen. Da, wenn man sich damit mal seriös auseinandersetzte, dann könnte man ein tolles Flipchart aufmachen, wie viele Sportarten die ARD jede Woche, vor allem auch in der Sonntagssportschau oder über das Jahr hin zeigt. Dann wäre schon mal ein Großteil der Diskussion beendet. Ja. Ist aber halt nicht so leicht, müsste man sich Mühe machen mit. Und nochmal der Gedanke der Selbstbestimmung ist natürlich, niemand ist dafür verantwortlich, dass Tennis nicht mehr so funktioniert im Endeffekt, außer die Tennisleute selbst. Und da werde ich aber, also da bin ich aber auch ganz frei von irgendwelcher Polemik oder so. Das finde ich ein ganz interessantes Thema. Ich habe für jeden Verständnis, der seine Sportart gerne mehr repräsentiert haben würde. Bloß in dem Moment, wo wir es ja auch in anderen Bereichen haben, es fordern viele Menschen, dass eigentlich ein Kulturprogramm Samstagabend 7:45 gesendet werden müsste, würde aber, Fakt, nicht so viele Menschen erreichen und du brauchst natürlich auch für ARD eine Relevanz, weil ansonsten hast du irgendwann keine Legitimation mehr zu senden.
Ja, richtig. Ne? Man redet immer so von dieser, oder im öffentlichen Diskurs kommt das manchmal so rüber, ne? Mit die 10% sollte ARD immer halten, sonst wird es irgendwann schwierig. Aber jetzt sind wir schon tief drin. Ich mache noch mal den Schritt zurück. Ich sehe schon, wir zwei Medienleute könnten lange darüber allein reden. Widmen wir uns der Handball-Bundesliga. Bei dir ist natürlich, wobei, machen wir erst das Allgemeine, bevor wir auf die Kieler kommen. Wir steuern ja auf einen richtig, richtig spannenden Titelkampf zu. Wie sehr glaubst du, dass lässt Flensburg Kiel nochmal ran? Ich frage mal so.
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also die Theorie vieler ist ja das Domino-Prinzip. Wenn die erste Niederlage kommt, dann kommt der Stein ins Rollen. Ich habe die Flensburger aber auch in aller Ruhe und Souveränität in Magdeburg bei der ersten Niederlage in keiner Weise so empfunden, dass sie unter so einem großen Druck irgendwie dann zusammenbrechen. Ich meine, da haben, glaube ich, 95% gerade ein WM-Finale gespielt und ein Halbfinale. Also was soll denn eigentlich passieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie beide Spiele in Rhein-Neckar, glaube ich, und in Kiel, dass sie beide hin, genau. Ich glaube nicht, dass sie beide verlieren, ehrlich gesagt. Ich finde es toll, dass es nochmal dadurch jetzt so einen Reiz bekommt, dass die Kieler jetzt nochmal so richtig am Eis lecken. Frage ist auch, ob die jetzt schadlos noch durchgehen, ob sie eine Stabilität jetzt nochmal dann doch kriegen, die sie halt über weite Strecken der Saison nicht hatten. Ich glaube eigentlich, dass Flensburg deutscher Meister wird.
Okay. Findest du das? Ich hatte so, also Kiel hat, ich würde es mal so formulieren, der Spielplan hat es nicht unbedingt gut gemeint. Du verlierst, ich glaube, ganz früh in der Saison, so gefühlt zweiter und dritter Spieltag oder so, gegen Magdeburg und gegen Flensburg, was, die darf man mal verlieren. Ne? Das macht unsere Liga so spannend, dass das möglich ist. Ja, und dann rennst du der Musik irgendwie schon ein bisschen hinterher. Aber ich hatte das Gefühl, danach ist der THW doch enorm stabil gewesen.
Ja, aber zum Beispiel das Magdeburg-Spiel jetzt, das Heimspiel in der Rückrunde, das dürfen sie halt in so einer Konstellation nicht verlieren. Okay. Und ich finde, das Spiel hat ganz viel gezeigt, was so das Problem des THW ist, dass alleine ein Zurückkommen in ein Spiel verunmöglicht hat. Und das war so ein kleiner Rückfall, wo du dann auch in allen Bereichen, auch in der Halle und in der Wahrnehmung gemerkt hast, dass nicht so dieses wir sind nach wie vor wir, ne? Ich meine, das ist ja, du tust ja ganz schlecht daran, beim THW in der Vergangenheit zu bleiben. Du musst dich ja mit neuen Gegebenheiten abfinden und die sind halt seit einigen Jahren, wie sie sind. Aber ich glaube schon, dass im Umfeld häufig dann doch nochmal das passiert, dass man sagt, ja Mensch, dann heute nicht, aber warum eigentlich nicht? Früher war es anders. Da sind sie dran und ich glaube doch, dass sie in der Zukunft da wieder ein bisschen auf Null drehen können, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie so stabil jetzt schon sind.
Dieses Jahr, ob das dieses Jahr schon gelingt. Aber 4 Jahre ohne Kieler Meisterschaft. Das wäre, also vor 4 Jahren hätte man das auch eigentlich nicht geglaubt, dass das möglich ist, oder?
Ja, siehst du mal, ne? Also das ist schon, und da ist natürlich, wenn du 4 Jahre lang Umbruch betitelst, sagt die eine Seite, ja Mensch, so ein Umbruch muss aber doch mal abgeschlossen sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch da ist natürlich das Denken im Sport, genau wie im echten Leben ja eins, du möchtest ja am liebsten immer kurzfristige Lösungen, ne? Einen Spurwechsel wirklich über Mittel- bis Längerfristigkeit einzuleiten, dafür fehlt natürlich Fakt im Sport Geduld, aber nochmal, so ist es halt. Du kannst nirgendwo erwarten, in keiner Lebenssituation, dass du schon gar nicht von außen schnelle Hilfe bekommst und dann ist alles wie früher, sondern du bist dann immer nur, glaube ich, richtig davor, wenn du wirklich dich substanziell von innen veränderst und dann machst dich irgendwann auch wieder stark über Jahre. Ich bin gespannt, ich will das auch gar nicht kann das gar nicht prognostizieren, ob der THW das schafft, diesen Weg zu gehen, sich von innen heraus wieder so aufzustellen, wie er mal war, oder ob möglicherweise auch Unruhe weiterhin dazu führt, dass gewurschtelt wird. Das meine ich völlig wertfrei, weil das betrifft ja viele Vereine in vielen Sportarten. Aber Kinder oder Eltern, die irgendwo hingehen und sagen, ja, mein Kind macht das und das nicht, möchten ja auch immer einen Ratschlag, damit es morgen wieder gut ist. Dass es aber eigentlich immer eine Zeit braucht. Da sind die selten oder die wenigsten Leute bereit, das auch in Kauf zu nehmen.
Aber hast du... Gewurschtel ist natürlich ein interessantes Wort. Ist es so dramatisch beim THW gewesen, die letzten Jahre, dass das Wort... Gut, ich meine, 5. Platz letztes Jahr, da hat man schon mal Argumente zu sagen, da ist irgendwas... Ja, ist da gewurschtelt.
Will ich mir auch gar nicht anmaßen, das Gewurschtel würde ich jetzt auch gar nicht für wortbare Münze nehmen.
Ja, das ist ja gesagt, wertfrei gemeint.
Genau, also Fakt ist in meinen Augen, dass sei es ein Sportverein, sei es eine Familie, sei es ein Unternehmen, immer dann Erfolg da ist, wenn du eine klare Führung hast, wenn du deinen Verein klar, selbstständig, selbstbestimmt und unabhängig führst. Und das wirkt sich von ganz oben über jede mittlere bis auf die unterste Ebene aus. Und so ist es im Sport auch. Die Frage ist ja, ich meine, im Fußball, den Hamburger Sportverein, da wird seit Jahren gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass auf dem grünen Rasen so etwas passiert, wenn doch oben wie auch immer Unordnung herrscht. Das kann doch eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ich bin ganz klar der Meinung, dass alles miteinander zu tun hat. Und nochmal Fakt, wenn du es nicht schaffst, deinen Verein von ganz oben ganz klar zu führen und sagen, so geben wir die Richtung vor, dann wirst du auch nicht die Erfolge auf dem Platz haben. Ja. Du kannst auch als Eltern kannst du nicht erwarten, dass deine Kinder in irgendwelchen Situationen sich so verhalten, wie du es oben nicht vorgelebt hast. Und wie willst du dann vielleicht in der 58. Minute den Ball nicht ins Aus werfen, sondern rein? Also ich glaube, es hängt alles zusammen.
Das ist ganz interessant. Jetzt sind wir wieder in dieser Kindermetapher, die sich ja Niko Kovac neulich schon bedient hat. Ist ganz interessant, dass wir da jetzt auf einem ähnlichen Weg sind. Wir müssen vielleicht mal kurz, warum wir jetzt so sehr beim THW hängen, wir müssen vielleicht mal kurz deinen Kieler Bezug erklären, für die, die es nicht wissen. Was verbindet dich alles mit Kiel? Das ist ja eine ganze Menge.
In erster Linie meine Geburt. Ja, da geht's schon mal los. Ich bin in Kiel geboren, bin in Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde aufgewachsen und dementsprechend Kind vom Strand und habe natürlich jetzt, wo wir darüber, wir können auch über jeden anderen Verein gerne reden, aber habe natürlich insofern eine spezielle Beziehung zum THW Kiel, alleine weil ich glaube ich schon im Alter von 5, 6 da immer als Dritter auf zwei Plätzen zwischen meinen Eltern auf dem Schoß in der Kieler Ostseehalle gesessen habe. Zum Teil ganz interessant, früher noch habe ich immer so eine, die hießen immer Teilnehmerkarte, jeder Spieler hatte dann offensichtlich auch irgendwie eine Dauerkarte und ich kriegte dann immer, um in die Halle zu kommen, die von Uwe Schwenker früher, als ich ein kleines Kind war. Und dann durfte ich da immer mit rein. Irgendwann merkte meine Mutter, dass ihr das dann auch zu laut wurde da immer. Und es war für mich immer ein Festtag, wenn sie dann so nach dem Mittagessen, als ich noch ein kleiner Junge war, sagte, ich glaube, ich habe heute Abend Kopfschmerzen. Und dann bin ich immer mit meinem Vater hingegangen. Das ist die schönste Kindheitserinnerung. Das war dann mein Platz in B4 in der Kieler Ostseehalle. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Gut, ein Thema, was beim oder zwei Themen gibt es eigentlich, die vieles überstrahlen, gerade beim THW. Das eine ist, eine Ära geht zu Ende oder wendet sich. Alfred Gislason wird aufhören. Mhm. Was glaubst du, kann Philipp Jiecher, der nach einem Jahr Einarbeitung sozusagen als Co-Trainer dann jetzt übernimmt, was wird er da für neue Impulse setzen? Wird der Kiel wieder ganz nach oben führen?
Ich kann mir das gut vorstellen. Ich finde das Konzept, was der THW jetzt gemacht hat, nämlich den künftigen Trainer gleich mit in diese Stabverantwortung zu nehmen, finde ich gut. Damit vermeidest du oder minimierst auf jeden Fall das Risiko, dass jetzt irgendwie alles neu ist, dass die Kabine neu aufgestellt wird, dass die Spieler kritisch beäugen und dass sie sagen, oh nee, also das war aber alles viel anders, weil der natürlich jetzt auch schon einen Impact hat da. Und ich glaube, das ist gar nicht großer Umwälzung da bedarf, sondern ich glaube in der Tat, das, was wir eben gesagt haben, der THW täte gut daran, eine Ruhe und eine Unabhängigkeit wieder in seinen Verein reinzubekommen, dass er dann wieder zu Stärke zurückfindet in dem Sinne, dass jeder genau weiß zu jeder Zeit, wofür steht der THW und woran sind wir. Und ich glaube dann mit dem Potenzial weiter, mit den Fans, mit dem, was jetzt auch in künftig passiert, mit der personellen Aufstellung, in der sportlichen Führung, ist das schon, glaube ich, sind das tolle Weichen für die Zukunft.
Was ist denn aus deiner Sicht, wie ist denn diese, über Unruhe haben wir jetzt zweimal mal gesprochen, wie ist die reingekommen beim THW, dass es nicht mehr so glatt lief?
Na, ich glaube, dass das so ein bisschen schleichend passiert ist, im Endeffekt durch Umstrukturierungen natürlich im obersten Geschäftsbereich. Es geht natürlich nach wie vor auch noch auf eine Zeit zurück, wo der THW Jahrzehnte klar geführt wurde von Manager, Trainer. Da gab es relativ viele Wechsel und nochmal, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber wenn du mich fragst, wer war eigentlich jetzt in den vergangenen Jahren der erste Ansprechpartner, der Chef beim THW Kiel, das kannst du vielleicht in anderen Bereichen besser oder bei anderen Vereinen vielleicht besser beantworten. So, ne? Und ich glaube, dass da einfach jetzt, aber da werden sie sicherlich dran sein, das haben sie auch erkannt, sie haben glaube ich jetzt auch Umwälzungen gemacht werden sie sicherlich dann auch wieder die Führung bekommen, die sie verdienen.
Mit Schilagi ja auch noch einen zweiten oder sportlichen Leiter ist er, glaube ich, und Storm weiterhin der Geschäftsführer. Also da wurde er ja nochmal sozusagen auch aufgebaut, einfach nur was das Personal angeht. Und apropos Personalaufbau, das ist eben schon angerissen, die personelle Neuaufstellung, die jetzt kommt, ja vor allem auch auf dem Feld. Da müssen wir zwar noch ein bisschen warten, 2020. Ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, wenn Sander Sargosen das erste Mal in der HBL auf der Platte steht.
Das ist ja ein wunderbarer Spieler, ne? Ja. Also was der ja auch bei der WM da gemacht hat, das ist schon klasse. Das ist natürlich, es zeigt aber natürlich auch, dass das Vertrauen in den THW oder die sportlich handelnden Personen offensichtlich sehr groß ist im Welthandball und dass das natürlich eine Adresse ist, wo man sagt, so, in Anerkennung, dass das, was früher war, aber das, was vor uns liegt, ja wirklich tolle Landschaften sein können, hat er sich bestimmt dafür entschieden. Ich finde das super. Ja. Also solche Spieler, da braucht mir auch keiner zu erzählen, auch die spielen alle da, weil die Belastung geringer ist und so weiter, ist ja schön und gut. Ich finde trotzdem noch die Besten sind in der Bundesliga.
Ja, also, gibt's zu, also wir sehen das naturgemäß so, aber es gibt ja auch viele Spieler. Andi Schmid hat das in einer Episode hier ausführlich erklärt, warum er findet, dass die HBL nach wie vor die beste Liga ist. Also du bist quasi auch auf dem Trichter und glaubst auch, dass das bei Sander Sargosen so angeht. Oder was würdest du vermuten? Man hat ja vieles gehört, die Freundin spielt jetzt in Dänemark. Gibt ja viel, massig Gründe. Ich schätze, ganz gutes Geld wird er auch verdienen in Kiel. Aber was glaubst du, was ist es bei ihm, was diesen Weltklasse-Mann, der ja sicher ein kommender Welthandballer eigentlich ist, warum hat er sich für Kiel entschieden?
Ja, das ist spannend, sich da mal so rein zu versetzen. Das macht eigentlich Spaß. Ne? Also was würdest du sagen, wenn du jetzt Angebote hättest von allen Vereinen und du kannst es dir aussuchen, dann machst du dir wahrscheinlich eine große Liste, berätst dich wahrscheinlich nur mit deinen, beziehungsweise nur so eine Parameterliste, so was ist mir eigentlich wichtig. Natürlich steht da Geld drauf, bin ich mir ganz sicher, aber in dem jungen Alter, wenn der gut beraten ist, kann er sicherlich auch wissen, das holt er sich tonnenweise später noch. Also da musst du, glaube ich, jetzt nicht ausreizen bis auf den letzten Cent, keine Ahnung, käme nicht aus, wer nun am besten bezahlt. Aber was ist es? Ist das die Aussicht auf sportlichen Erfolg? Ist das die Halle? Ist das das Umfeld? Ist das da, wo ich leben möchte? Natürlich spielen private Sachen eine Rolle, aber da ist der THW sicherlich eins der spannendsten Projekte oder wenn nicht das spannendste für die nächsten Jahre. Gerade in Anerkennung, dass es in den letzten Jahren titellos war in der Bundesliga, dass du sagst, so, ich möchte gerne derjenige sein, der jetzt wieder an diese Zeiten mit anknüpfen kann. Weil wenn du dann nämlich wieder das entfachst, was du damals mit Wieslander, Olsson, Löfgren hattest und diese wunderbare Zeit, vielleicht braucht es mal genau so eine lange Umwälzungspause und dann geht es halt wieder los. Ich kann diese Entscheidung nachvollziehen. Flensburg, Kiel, das sind natürlich auch, also es sind halt die Handballstädte nach wie vor, wo du weißt, da bist du auch in der Familie. Ne? Also ich glaube, das ist wichtig, dass du genau weißt, wo du da reinkommst.
Ja. Also. Ja, PSG dagegen, wo er jetzt ist, ist eher die Star-Truppe. Das hat sicher auch viele Vorzüge, aber familiär geht es da, glaube ich, nicht unbedingt zu beim viel zitierten Scheich-Club. Er hat gesagt, Sander Sargosen, dreimal in Folge will er die Champions League gewinnen.
Boah.
Das ist ein Wort, oder? Das,
ja, ich weiß immer nicht, ehrlich gesagt, wäre ich Vereinsverantwortlicher, sage ich dann, jawohl, so einen will ich haben, der sowas formuliert, oder zucke ich kurz zusammen, weil ich denke, du, aber mit der Versprechung habe ich dich nicht hierher gelockt. Wir wissen das noch nicht so genau, ob es klappt, aber ich glaube, der Standardspruch im Sport ist natürlich, dass du sagst, ja, ich hole nur welche, die höchsten Ziele haben, würde ich nie so viel geben, ist immer die Frage, was du da sagen musst am Anfang. Kannst auch sagen, ich freue mich einfach auf Kiel und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, aber es klingt nicht so spektakulär.
Abschließend noch zu Sargosen, was glaubst du denn, was er spielerisch ausmacht? Ich glaube, das hat die deutsche Nationalmannschaft ja auch in den letzten Jahren ein bisschen leidvoll erfahren, was es heißen kann, eben keinen Weltklasse-Mann auf der Mitte zu haben. Der THW hat sich jetzt genau den wieder geholt. Wie siehst du es aus sportlicher Sicht, was Sargosen da bringen wird?
Ja, alles, glaube ich. Also mit einem Wort, der bringt alles. Der macht das Spiel, der hat eine Ruhe im Spiel, der kann aber auch schmeißen. Das heißt, der läuft nicht nur vor der Abwehr hin und her, hat ein tolles Auge, hat eine Schnelligkeit, hat einen athletischen Körper. Ist ja so einer, früher hat man ja immer gesagt, für den zahle ich Eintrittsgeld, um den spielen zu sehen. Ja. Ne? Also es gibt ja so ein paar Spieler, ich weiß nicht, wer es bei dir ist, bei mir ist es zum Beispiel Kenny Mahé von den Franzosen. Sicherlich auch, weil der mir als Sohn eines Mitspielers damals noch als kleiner Junge durch die Beine gelaufen ist in Dormagen, habe ich den immer verfolgt. Aber das sind so Spieler, die sehe ich einfach so gern spielen. Von der Bewegung, beim Tennis ist ja ähnlich. Da hast du ja Leute, die sind Weltklasse, magst du aber kein Spiel anschauen, weil der Aufschlag sieht so doof aus. So, und der spielt einfach so ästhetisch, so schön Handball. Also da freue ich mich noch mehr drauf. Früher gab es mal in Norwegen auch Glenn Solberg, der jahrelang die Bundesliga mitgeprägt hat. Das war eine Augenweide, dieses Katzenartige zu sehen. Also da merkst du gerade, da leuchtet es bei mir richtig. Auf solche Spiele habe ich total Lust in der Bundesliga. Kommt nicht so ein Steineschmeißer, sondern da kommt einer, der das alles kann. Ne? Also das finde ich toll.
Ja, das kann man jetzt ist schade, dass wir nur zu hören sind, aber aber es ist wirklich ein breites Grinsen in deinem Gesicht. Ja. Das ist wirklich schön zu sehen. Das war's erstmal mit dem sportlichen Teil. Ihr wisst, wie das bei uns läuft. Wir machen einen kurzen akustischen Trenner und dann wollen wir noch mal ein bisschen mehr über den Menschen und Handballer Alexander Bommes erfahren. Ich glaube, als TV-Mann kennen dich inzwischen, also die Sportfans kennen dich, glaube ich, alle, die Handballfans sowieso, weil ich sicher bin, dass die alle mal mindestens ein WM-Spiel mit dir gesehen haben. Du hast aber auch eine respektable Handballerkarriere hingelegt. Wie kam denn dann dieser Übergang? Wann bist du vom Handballer so in den Fernsehbereich reingelaufen?
In den Fernsehbereich erst ein bisschen später, in den journalistischen Bereich, eigentlich mit Übergang damals nach der echten Profikarriere in Gummersbach und Dormagen, also von 99 bis 2003 war ich erst bei Bayer Dormagen, dann beim VfL Gummersbach und bin dann wieder zurückgekehrt in die zweite Liga nach Altenholz. Das ist mein Heimatverein und auch mein Wohnort mit 50 Meter mit meinem alten Rubbelfix-Fahrrad vom Wohnhaus zur Halle. Das ist halt keine Profimannschaft gewesen. Wir waren alle Studenten oder hatten Jobs und ich studierte dann weiter Jura ab Mitte 2003, auch wieder ein bisschen mehr als in den Jahren davor und fing dann an, beim Hörfunk ein Praktikum zu machen, beim NDR, bei der NDR 1 Welle Nord und da in der Sportredaktion. Und dadurch merkte ich auch immer mehr, dass mein eigentlicher Wunsch dann nicht mehr war, die Kanzlei meines Vaters zu übernehmen, sondern dann Journalist zu werden. Mhm. Mein Vater selbst hatte 17 Jahre lang nebenberuflich Hörfunksendungen beim NDR bei der Welle Nord moderiert, immer am Wochenende.
Neben einer eigenen Kanzlei.
Ja, der war immer am Wochenende da als gute Launemann und hatte am Anfang, war es cool, da war es eine Sportsendung, nachher wurde es dann ganz schrecklich mit irgendwelchen Erbschleicher-Schlagersendungen und so weiter.
Wie schrecklich für dich oder auch für ihn?
Nein, nur für mich. Ich habe das mal bei seinem Geburtstag als aktive Sterbehilfe bezeichnet, was er da tut im Hörfunk. Das hat für große Verwerfungen gesorgt, auch im Sender. Aber ich hatte natürlich einen tollen Einstieg dann dort, weil mein Vater natürlich, oder ich hatte das Glück, dass mein Vater natürlich über diese langen Jahre, als einer, der immer nur einmal die Woche kommt, war natürlich überall immer der Hahn im Korb und beliebt. Der brachte immer Süßigkeiten mit und war ja nie in einem Alltag, wo es mal nervig wird. Und dementsprechend waren sie natürlich alle besonders nett zu mir, auch am Anfang, und fühlten sich an schöne alte Bommeszeiten erinnert. Und das war so, das sagen ja viele, es war aber natürlich so, das war so die schönste Zeit. Ne? Ich durfte relativ schnell unter der Ägide von Rudi Dautwitz, der Hörfunklegende, dort durfte ich Fußball- und Handballspiele kommentieren. Das erste weiß ich noch ganz genau, da hat er mich, glaube ich, getestet, ob ich charakterstark war, war das olympische Handballfinale 2004, wo er mich parallel zur Fernsehübertragung von Deutschland gegen Kroatien, glaube ich, seinerzeit, schickte er mich nach Neumünster auf den Fußballplatz. Und ich durfte da meinen ersten 1 Minute 30 Radiobeitrag machen vom Spiel des VfR Neumünster. Ich habe es klaglos akzeptiert und habe das dann da abgeliefert und dann ging das alles seinen Weg. Und dann habe ich beim NDR, später habe ich dann ein Volontariat gemacht ab 2006 und bin dann eher so ein bisschen zufällig zum Fernsehen gekommen. Ich wollte eigentlich gerne weiter Radio machen, aber dann ergab sich das durch diese anderthalbjährige Ausbildung schon so, dass sich die Wege dann verändert haben.
Mensch, das hast du schon, siehst du, wir zäumen das mal von vorne nach hinten auf, ich versuch's zumindest mal, aber das finde ich interessant, also das klingt ja wirklich so, also der hat dich quasi in dem Wissen, dass du verdammt gerne dieses Handballspiel sehen möchtest, hat er gesagt, nee, du gehst jetzt mal hart gesagt auf ein Fußballdorf.
Ja, es war meine Chance halt, ne? Ich war noch Praktikant sogar und dann sagt er, pass auf, du darfst deinen ersten Beitrag da machen, sei es ja super, ja, das ist Sonntagnachmittag um 3. Ja, okay. Und es war, kennst du ja, ne? So das allererste erinnert man ja immer, ne? Erstes Spiel, auch da Dormagen oder erster Beitrag oder erste Sendung oder sowas alles, das bleibt ja dann immer haften. Und ich war ja tagelang aufgeregt, nicht aufgrund der Angst, dass ich da irgendwie fachlich irgendwas nicht hinbekomme, sondern ich war lebenslang, ich habe ja gerade schon hier dein Mikrofon kaum aufsetzen können, ich bin so ein unglaublicher Technikversager schon immer gewesen, dass ich mir wirklich auf große Zettel vor diesem Fußballspiel Oberliga, Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein-Neumünster hatte ich mir aufgeschrieben, wo ich in dieses Musiktaxi, hieß das damals, wo ich welchen Stecker reinmache, wo ich drücken muss, damit die Übertragung dann und so weiter ist. Das war mein einziges Concern, dass das nicht klappt,
technisch. Aber das ist ja mal eine verdammt gute Voraussetzung, wenn du sagst, ach, inhaltlich kriege ich das alles so locker gewuppt, ich habe nur Angst vor der Technik.
Ja,
du warst Naturtalent.
Ja, das
also was das Inhaltliche angeht.
Na, ich war auf jeden Fall da, Gott sei Dank, immer ausgestattet mit einem Vertrauen. Also ich hatte immer Vertrauen zu mir selbst, dass ich da nicht Schiss davor hatte. Aber dieses Technische, das hat mich lange da begleitet. Das Tollste war immer dann, aber wenn große Handballspiele waren und mit Kiel und Flensburg waren wir natürlich gesegnet dann immer mit tollen Handballspielen, die wir dann immer begleitet haben. Oder Holstein Kiel damals noch in der Regionalliga zu der Zeit beim Fußball. Das Schönste war immer, wenn es so Live-Einblendungen waren, die dann mit einem Übertragungswagen gemacht wurden, wo du dann wirklich nur ein Mikro in der Hand hattest und du wusstest immer, da ist eine Crew, die rettet dich dann auch. Die machen alles, die sagen nur jetzt sprechen. So, ja, ne? Ja. Und da hatte ich großes Glück, dass das die waren, die alle mit meinem Vater damals gerne zusammengearbeitet haben. Und da haben sie mir manchmal den Berühmten gerettet auch dann.
Sehr gut,
dann
sehr
hart
gut.
Auf hart ging dann.
Der Name geholfen. Wusste ich gar nicht, dass dein Vater auch in der Medienszene, na gut, da bin ich im Falschen, ich bin ja genau am anderen Ende von Deutschland aufgewachsen.
Ja, ja,
da
ja,
war mit
sei der froh.
Da muss ich mir. Gibt es da noch irgendwo eine Aufzeichnung? So schlimm kann das auch nicht gewesen sein.
Damals. Nein, das war damals, das war die Zeit, der war quasi mit Gründungsvater dieser Welle Nord, weil der wirkliche Gründer damals sagte: Mensch, Klaus, du hast so eine tolle Stimme, willst du nicht da mal mitmachen? So. Und mein Vater liebte das immer. Und dann ist es aber wirklich so: da haben die ja noch so moderiert damals und so. Wir machen jetzt ein klein bisschen Musik und dann sind wir gleich wieder für sie da, hier auf ihrer NDR1-Welle. Und da hast du natürlich, also, oh Gott, ich habe da zu Hause, mir war es natürlich in dem Alter 16, 17, 18, 19 extrem peinlich natürlich. Ja. Und schön war immer, dass ich dann, wenn er dann so eine frühe Morgensendung hatte und ich kam dann um die Zeit ungefähr nach Hause und wir trafen uns dann immer noch, ne, wenn ich vom Feiern kam und er dann losging zum Hörfunk dann.
Ach schön.
Okay. Gott, oh Gott.
Ja. Hast du dein Stil ist ja auch sehr markant und der ist ja wirklich, das heißt jetzt das andere, ich nenne es jetzt mal so, dass der ist ja genau das Gegenteil von dem, was du gerade da so schön moduliert hast.
Oh, danke.
Du hast ja so diese, wie soll ich das sagen, du bist ja ultra cool. Du hast ja eine ganz dezente, ruhige, angenehme Art immer. Ist das dann ein bewusster Gegenpol vielleicht auch zu deinem Vater oder?
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du folgst jahrzehntelang oder immer den Prägungsspuren oder du gehst irgendwann in die Rebellion. Also das Schönste ist eigentlich ja wirklich, wenn du dein eigenes machst. Ich habe am Anfang auch gesucht, ne? Ich habe am Anfang sicherlich auch nicht genau gewusst, so wie macht man es jetzt. Ich hatte auf der einen Seite das Riesenglück, dass mich immer jeder hat machen lassen. Auf der anderen Seite hätte ich sicherlich auch gerne mal im Nachhinein jemanden gehabt, der wirklich mich genommen hätte, gesagt, so pass auf, das gucken wir uns jetzt mal an und hier und das vielleicht mal nicht, dann hätte sich auch einiges vielleicht nicht so eingeschlichen. Es ist gut so, wie es ist, ne? Ist ja gar keine Frage. Ich erinnere mich an einen Tag mit Ernst Huberti, der Sportschau-Legende, und ich hatte die große Ehre, dann so einen Nachmittag mit ihm verbringen zu dürfen, als ich noch ein kleiner Moderator war. Da hatte ich zum ersten Mal eine Fußballsendung moderiert und die guckten wir uns dann gemeinsam an und dann guckte er mich an und sagte er, wenn ich Sie da moderieren sehe, dann höre ich das Papier knistern. Und den Satz werde ich nie vergessen. Ich habe den am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, okay, er meinte so handwerklich mit den Karten oder Zetteln.
Auch, ja, ich verstehe es gerade auch.
Und sagt er, nee, spulte das nochmal zurück und sagt, wenn ich Sie so sehe, höre ich das Papier knistern. Ich so, aha. Und was er damit meinte, ist, dass er wusste zu jeder Sekunde, wie ich mich in der Sendung gefühlt hatte. Es war unfassbar beeindruckend. Er wusste, ich hatte alles auswendig gelernt. Und das Papier knisterte in meinem Kopf. Und da hat er zu mir gesagt, das brauchen Sie überhaupt gar nicht. Sie kennen sich doch aus. Sag ich, ja gut, aber und dann sagt er, nee. Und Sie werden später ja auch in großen anderen Studios stehen oder im Stadion. Und dann redet er weiter und das habe ich schon gar nicht mehr verstanden, weil ich dann nur sagte, Moment, wie ich werde später noch in Stadien stehen und so weiter, ne? Sagte, und dann guckte er mich an mit einem Blick, den ich auch nicht vergesse, und sagte, ja, das ist ja gar keine Frage. Und sprach dann weiter. Das heißt, der hat mir innerhalb von 3 Stunden, hat er mir erstmal ein, zwei Sachen fürs Leben quasi mitgegeben, nämlich hör auf, irgendwas auswendig zu lernen, bereite dich gut vor. Ich bereite mich nach wie vor von guten Abend bis tschüss komplett vor, schreib mir ein Buch quasi, aber dann kann ich es weglegen. Und zweitens, es ist überhaupt gar keine Frage, das wird alles passieren, aber locker bleiben. Mhm. Und das war so ein Vertrauen, was ich da irgendwie, wir kannten uns ja nicht. Und das war
das war aber auch mal eine Ansage.
Ja, das war fantastisch. Also das war toll. Und das ist...
Aber hat er auch recht behalten, muss man sagen. Ne?
Ja, das ist natürlich alles wirklich, wirklich toll gelaufen. Aber so wie du sagst, ich glaube, in dem Moment, wo ich anfangen würde, jetzt meine Art zu überprüfen in einer Form, dass ich sage, wie will ich anders wirken, dann bist du falsch. Also in dem Moment, das ist das Simpelste. Ich finde zum Beispiel Moderatoren oder Reporter toll, die es mir einfach erzählen. Die nicht irgendwie in eine persiflierte Sportreporter-Spreche kommen, wo du alle Silben irgendwie noch eine halbe Sekunde ziehen musst ne? Das gibt ja, das kannst du ja wunderbar nachmachen, ne? Ja. Borussia Mönchengladbach, meine Damen und Herren, über die linke Seite. So, ne? Das ist so ein bisschen Radiosprech, der aber ja Einzug gehalten hat. Und ich finde es einfach immer schön, wenn ich weiß, da steht jetzt einer und der stellt sich vielleicht gerade vor, hinter der Kamera sitzt jetzt nur ich und mir erzählt das gerade, weil von Sport haben wir doch alle viel Ahnung und wir mögen es doch gerne und da kann man es doch einfach erzählen. Mhm. So, ne? Also wir sagen vielleicht nicht alter Digger und Scheiße, aber...
ja, ich manchmal schon, muss ich zugeben.
Aber ich finde, das ist so, dann macht es auch am meisten Spaß.
Aber das ist ja irre, ne? Also jetzt sind wir wieder, oh Gott, das ist jetzt wieder was sehr Medieninternes, aber das ist doch das Allerschwer. Also das haben mir auch immer alle, ich muss sagen, da habe ich lange mit gekämpft. Stell dir doch einfach vor, da steht einer vor dem Mikro und dem erzählst du es. Ey, das ist sauschwer. Du sagst das jetzt auch so leicht. Ja. Natürlich ist das toll, wenn das einer kann, aber es ist doch ultra schwer. Sich in ein Nichts reinzusprechen, aber so zu tun, als würde man mit einem Menschen reden, das ist doch brutal schwer.
Ja, wahrscheinlich ist es so, wenn du darüber nachdenkst, dann ist es schwierig, ne? In der Tat. Ich glaube auch, das ist einfach etwas, was kommt, wenn man sich von allen Leuten natürlich mal erste Videos anschaut und so weiter. Es ist ja Wahnsinn, was man angehabt hat, wie man geredet hat, wie die Haare waren. Bei meiner ersten Hamburg-Journal-Sendung war meine Krawatte, glaube ich, bis zur Kniekehle. Also all solche Geschichten.
Da kannst du
im Nachhinein herrlich drüber lachen, aber es zeigt ja auch, ich meine, so ist Leben, ne? Also Entwicklung ist es ja, ne? Aber ich glaube, in dem Moment, das ist das Schönste, wenn du dir selbst so vertrauen kannst, sagst, ja, ich mache das aus bester Überzeugung und ich habe einfach Freude daran, das ist natürlich, wenn dir das vergönnt ist, dann ist das alles gut.
Bevor wir gleich über deine Handballkarriere nochmal reden, bei Jura würde ich gerne nochmal kurz hängen bleiben. Mhm. Gut, jetzt habe ich die Erklärung ja quasi auch schon, du hättest, oder lag es daran, Jura ist jetzt nicht die naheliegendste Wahl, erstmal ein sehr schweres Studium, was man, glaube ich, nicht so leicht nebenher machen kann, wenn man schon vielleicht den Gedanken hat, im Radio oder Fernsehen zu landen. Hatte das damit zu tun, deinem Vater dann eventuell nachzufolgen im Job?
Ja, im Nachhinein muss ich mir ehrlich eingestehen, dass ich nie über was anderes nachgedacht habe, was eigentlich schade ist. Es hätte sicherlich viele andere Möglichkeiten gegeben, die meinem Wesen entsprochen hätten oder meinen Interessen. Für mich war das immer klar, ich studiere auch Jura. Da fiel, also bei ein bisschen Nachdenken fielen natürlich auch alle Sachen mit naturwissenschaftlichem Einschlag bei mir weg. Das war nie mein Talent, das konnte ich auch nie. Handwerk wäre auch nicht möglich gewesen, mit zwei linken Händen alles Daumen so. Und das war also alles mit Sprache oder mit solchen Geschichten, wie du dich auch in Differenzierung mit Jura auseinandersetzt. Das fand ich schon toll. Im Nachhinein wäre ich auch sehr, sehr gerne ein guter Jurist geworden. Da muss ich mir aber ganz klar sagen, dass ich dieses, was du dann doch aber brauchst, dieses akribische, wissenschaftliche Arbeiten, das war nie meins. Also das war sicherlich auch der Zeit geschuldet oder einer Unruhe in der Zeit geschuldet. Ich konnte Klausuren schreiben, ich konnte mündliche Prüfungen machen, so habe ich mein Examen bestanden mit einer tollen mündlichen Prüfung. Aber Hausarbeiten zu schreiben und wirklich mal einzutauchen in die Materie, das war nicht so meins. Und dementsprechend hat mir das Jurastudium enorm viel gegeben, auch als Journalist, abseits des 1:0 Sports, weil du natürlich dann in der Lage bist, immer zu differenzieren. Du springst nicht drauf, du liest bei Jura, liest du ja 10 Seiten eines Urteils und sagst, top, finde ich super, genau meine Meinung, überragend begründet. Ja. Dann kommt aber Seite 11 und darauf steht, dieser Meinung ist nicht zu folgen. Und dann kommen nochmal 10 mit exakt der anderen Meinung und du sagst auch wieder, toll, eigentlich auch meine, auch super begründet. Okay. Aha, und daraus ergibt sich natürlich hinten raus dann immer irgendwo etwas, wo du dann wirklich Verhältnismäßigkeiten abwägst und das hilft dir auch im Journalismus, auch in Windeseile musst du es da ja anwenden. So. Und das war eine gute Schule, aber es war dann schon irgendwann auch klar, dass ich durch die Handball Handballzeit, die mir in den Weg kam, quasi in Dormagen und Gummersbach, dann auch nicht mehr ein Examen gemacht hätte, was so meinen immer sehr hohen Ansprüchen genügt hätte. Und dementsprechend war es nachher, weil ich auch wusste, ich möchte was anderes machen, war es dann ein, da schaffe ich mir die Voraussetzung für.
Also jetzt, hast du es zu Ende gebracht, aber
ja,
wusstest
gleich, gemacht. Das
ja, genau. Nicht das
ja.
neue Zentrum.
Ja.
Genau, Dormagen, Gummersbach, für beide ja auch erste Liga, wenn ich richtig bin. War das... wie war das vom Level damals her? Also ist das vergleichbar? Ich meine, heute
Nein.
spielen voll.
Ja, also
nein. Okay, wiegelst du direkt ab. Also, ja, weil es klingt so beeindruckend, ne? Man kennt dich jetzt als Fernsehmann, der eine Top-Karriere hinlegt. Das passt ja fast nicht zusammen, dann zu sagen, der war früher auch Top-Handballer, aber man kann das wirklich nicht vergleichen, damals erste Liga mit heute.
Nee, also die Sportart ist schon eine andere, ne? Also ich hatte die größte Ehre, die man haben kann. Ich spielte ein Jahr mit Andreas Thiel zusammen, ne, dem größten Torwart, den es je gab. Und er saß damals schon, der Hexer saß damals schon beim Training auf der Bank und sagte, Mensch, früher, wenn ich zu der Zeit gespielt hätte, wie es jetzt hätte, ne, wie es jetzt ist, so. Und was sollen wir jetzt sagen? Guck mal, das ist jetzt auch 20 Jahre her. Das musst du ja mal reinziehen. Also es war von der Athletik, von der Schnelligkeit, vom Tempo, vom Drumherum war das nicht vergleichbar seiner Zeit. Was sich natürlich nie ändert, ist das, was du in Gemeinschaft als Mannschaft erlebst, was sich auch nie ändert, egal ob es die Helden von Bern 54 sind oder unsere Handballhelden von jetzt, ist, was du dir selbst für Ziele steckst, was du dir auch möglicherweise für einen Druck auferlegst, wie du da klarkommst. Und dementsprechend ist das für mich eine interessante Aufgabe gewesen, auch in den vergangenen Jahren. Das kam auch mit Verspätung, das alles nochmal aufzuarbeiten, was damals mir im Weg gestanden hat, was gut war. Und so kann ich jetzt die Zeit gut würdigen als die, die sie war. Aber Fakt ist, dass da viel mehr von den Anlagen drin gewesen wäre. Ich habe mich einfach sehr, sehr verkopft und mit meinen Zielen, die unter anderem damit darin bestanden, ja irgendwann mal in der Kieler Ostseehalle für den THW zu spielen.
Okay.
Da gab es zwei Möglichkeiten, das mal zu schaffen, aber da war ich in dem Alter, hatte ich nicht das Rüstzeug dafür einfach.
Möglichkeiten heißt? Du durfst mal vorspielen oder wie muss ich?
Nee, ich habe einmal war das 97 oder 98, glaube ich, als in der zweiten Liga ich spielte beim TSV Altenholz. Da war ich gerade 20 geworden und da weiß ich, da war es die erste Überlegung seitens des THW, damals noch unter Führung Uwe Schwenker und Noka Serdar-Rusic, ob ich möglicherweise da, also ich war sicherlich ein Kandidat, aber ich habe dann durchaus gezeigt auch, dass ich in keiner Weise dann schon Erstliga beziehungsweise THW-Ansprüche reif gewesen wäre. Dann holten sie auch noch den besten Linksaußen, den es damals gab. Nikolai Jakobsen, hat man ja auch schon mal von gehört, von diesem Menschen.
Der Dreher-Erfinder.
Ja, sozusagen. Die Zaubermaus. So, und dann ging ich halt, aber durchaus gutiert, auch von Seiten des THW Kiel, ging ich dann nach Dormagen, weil die sicherlich auch damals sagten, in Kiel, Mensch, schick den mal auf die Weide quasi, den Jungen. Spielte da auch ganz gut. Nächster Schritt war Gummersbach, aber da kam mir sowohl halt Verkopfung und aber auch eine Schulteroperation dazwischen und dementsprechend war es dann auch irgendwo nicht mehr ein Thema. Das wurde es lustigerweise nochmal 2-3 Jahre später. Da spielte ich nämlich zum ersten Mal so richtig frei und mit Freude als Feierabendstudentspieler in Altenholz. Und da war es so, dass da nochmal kurze Überlegungen war. Da hatte ich dann auch, das war natürlich für mein damals auch etwas ramponiertes Ego, war das natürlich toll. Ich hatte sehr viele Angebote plötzlich nochmal, rund um 2005, 2006, auch aus der Bundesliga. Und da war es nochmal eine Überlegung auch beim THW Kiel. Da war ich aber, also das wurde nie konkret, aber da wusste ich schon, ich möchte Journalist werden und da habe ich aus dem Grunde auch andere Sachen abgesagt.
Dann. Ja. Und wirklich, das war schon so klar am Horizont, dass du so eine, klingt ja fast unfassbar, so einen Kindheitstraum dann fallen zu lassen.
Dieser Traum wurde nie, nochmal, nicht, dass das falsch rüberkommt, der wurde nie so konkret, dass es da wirklich mal darum ging, sag mal, willst du nochmal? Konkreter war es damals lustig mit dem tollen Projekt Füchse Berlin, das war Anfang 2006, da waren wir in langen Auseinandersetzungen und ich habe immer damals gesagt, wenn ich diesen Platz für dieses Volontariat bekomme, für die journalistische Ausbildung beim NDR, dann werde ich nur noch aus Spaß weiter Handball spielen. Wenn ich diesen Platz nicht bekomme, dann überlege ich nochmal. Und dann hatten wir aber ganz klar die Verabredung, dass die Füchse dann irgendwann sagten, nee, wir können jetzt aber auch nicht noch 3 Monate warten. Da habe ich gesagt, das kann ich total verstehen. Und dann haben sie damals Konrad Wilczynski, den Österreicher, Österreicher verpflichtet, der denen auch über Jahre toll geholfen hat auf links außen. Aber das wäre im Nachhinein natürlich nochmal ganz spannend geworden.
Spannend, ey. Ja. Wahnsinn, was da bei dir, siehst du, was man alles erfährt, wenn man mal in Ruhe mit den Leuten über sowas reden kann. Andererseits, wir können ja auch glücklich sein, ne? So haben wir, sonst hätten wäre uns vielleicht ein Top-Handballmoderator durch die Fänge gegangen.
Im Nachhinein, ich glaube ja immer, das Leben regelt ja so etwas, ne? Und vor allem, wenn du dann selbst bereit bist, mitzumachen. Also es ist ja ein ganz, ganz, ganz großes Glück, dass ich damals kein besserer Handballer war, auch wenn es mir wehgetan hat seinerzeit. Und es ist ein ganz, ganz großes Glück, dass ich damals dann auch den Reizen, irgendwas wieder gut zu machen, quasi widerstanden habe und gesagt habe, ich mache jetzt das andere, weil ansonsten wäre das alles nicht passiert. Und es gibt genug Beispiele in vielen Sportarten, wo dann plötzlich aber mit Mitte 30 dann natürlich eine Karriere zu Ende ist. Und da kannst du vom Verstand her, wird dir jeder Spieler aus der Handball-Bundesliga wird dir oder selbst beim Fußball wird dir vom Verstand jeder sagen, ja, ja, da muss ich mich drauf vorbereiten. Aber das umzusetzen ist enorm schwierig. Und das Schlimmste ist ja, wenn du dann irgendwann keine Optionen hast. Und das war für mich immer ganz klar, ich wollte nie ein Trainer werden müssen, nochmal, wertfrei. Ich wollte nie darauf angewiesen sein, dann irgendwann über Sponsorenbekanntschaften zu sagen, kann ich vielleicht bei dir reinrutschen oder so, sondern ich wollte halt selbst das in der Hand haben. Das war auch eine klare familiäre Verabredung seinerzeit, dass ich nur da, Profi werden durfte, quasi, wenn ich mein Studium natürlich weitermache. Okay. Ne? Das war auch wichtig, ja.
Aber schwer, so eine Vernunftsentscheidung zu treffen, oder? Also ich stelle mir das, da muss man schon sehr viel Reife haben dann, um das
Stelle ich sehr in Frage, wie reif ich war zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber sonst.
Aber das war damals, das war das Schöne, dass ich aber auch das richtige Bauchgefühl hatte, rund um 2005, 2006, dass ich wusste, ich habe so einen Spaß an dieser Arbeit beim Hörfunk und ich habe so eine Lust, das zu vertiefen, dass das schon dann einen drüber stand. Und das war gut.
Einfach. Ja gut, dann hast du da auch eine große Leidenschaft. Stimmt, du hast ja quasi die eine Leidenschaft für die andere aufgegeben und nicht gesagt, ich streiche meine Leidenschaft und gehe jetzt der harten Arbeit nach. Wunderbar. Eins haben wir noch offen, da müssen wir jetzt Gas geben, dass wir das auch noch durchdringen. Gleich sind wir zurück mit der Rubrik Hand aufs Harz. Ihr kennt das, der Abschluss immer in diesem Podcast. Du hast ja auch mal im Rheinland gelebt. Mhm. Deswegen ergibt sich die erste Frage, Kölner Karneval oder die Kieler Woche?
Kieler Woche.
Weil?
Weil Kieler Woche. Ich bin böse angefeindet worden. Ich war in größter Ehre beim vergangenen Rosenmontagszug auf dem Zugleiterwagen. Habe das sehr genossen. Mhm. Habe dann aber offensichtlich fahrlässig in ein ARD-Mikro den Satz gesagt, das ist hier wie Kieler Woche, nur verkleidet. Das ist offensichtlich ein Vergleich, den man so nicht anstellen
hat
sollte.
Hat sie ihm nicht gefallen.
Aber die Kieler Woche hat mich geprägt. Die Kieler Woche hat mich in allen möglichen Büschen landen lassen, in denen man liegen kann. Und die Kieler Woche ist jetzt noch so, dass ich mit zwei meiner besten Freundinnen jede Kieler Woche zur selben Zeit am selben Ort losgehe und dieselbe Tour mache, wie wir sie seit 1998 machen. Also da merkst du, da kommt der Karneval nicht
ran. Aber da wird auch so richtig gezündet, das wusste ich gar nicht.
Bei der Kieler Woche?
So, dass das auch so, also dass da gute Laune ist und so.
Ja, aber da ist
auch
sehr gute Laune. Da gibt es was, glaube ich. Ja, da sind so Bierstände, so Bierstand, Champignonpfanne, was du so kennst von großen Volksfesten. Ne?
Muss ich da ja, okay. Ja. Ja. Ich habe ja, bei uns ist Wiesen in München, das ist nochmal.
Nein, Kieler Woche, da kommst du mal hin und dann schaust du das mal an, das schön am Wasser und da trinkt sich das kleine Alster dann auch ein bisschen leichter noch.
Sehr gut, sehr gut. Gefragt, gejagt. Würdest du eigentlich, du bist ja immer der Neutrale, der so ein bisschen den Gejagten ein bisschen hilft, aber was wärst du denn eher mal lieber für eine Sendung? Würdest du den Jäger geben oder den Gejagten, wenn du mal Kandidat oder Jäger sein dürftest?
Ich wäre total gerne Jäger, allerdings nur natürlich, wenn ich so ausgestattet wäre wie die Jäger, weil das sind ja bei allen Flachs, das sind ja die faszinierendsten Persönlichkeiten überhaupt, die sind überragend, was die wissen, das ist ja so ein Wert, den du im Leben hast, wenn du so ausgestattet bist mit so einem umfangreichen Wissen, das ist fantastisch. Also vor denen ziehe ich ungeachtet dessen, dass ich sie in der Sendung hart rannehmen werde, auch in den kommenden Jahren, vor denen ziehe ich also alle Hüte, die ich haben kann. Toll.
Gibt es denn einen, den du auch gerne mal so richtig in die Pfanne hauen würdest?
Ja, alle.
Gibt es den ja schon immer Stoff? Alle?
Ja, alle bis auf Dr. Kinne, weil der mag das, wenn ich singe, die anderen nicht. Und dementsprechend, ich glaube, die extremsten Flachs-Auseinandersetzungen habe ich durchaus mit Sebastian Jacobi, dem ja. Quizgott, ja. der ja auch kürzlich der Lockvogel war bei Verstehen Sie Spaß, wo ich ja kurz überlegt hatte, dann natürlich... mich irgendwie am Team schwer zu rechnen.
Ich konnte, das muss ich jetzt noch mal kurz erzählen, ich konnte es leider noch nicht sehen. Es wurde ja, also wir sind ja gestern Abend, wenn wir die Aufzeichnung, haben wir euch ja eben gesagt, wir sind kurz vorm DHB-Pokalfinale hier beim Rewe Final Four. Was ist da passiert in ganz kurzen Worten? Wie haben die dich
auf in ganz kurzen Worten, es wusste jeder im gesamten Team und im gesamten Studio Bescheid, außer ich. Und,
ja, so muss das ja sein.
Ja, so muss es sein. Weiß. Aber nein, sie haben alles das überzeichnet, was es zu überzeichnen geht, ne? Übergriffige Kandidatin, ein altkluger Kandidat und was dann neu war, nachher hatten sie dann einen Kandidaten, der sich mit dem ebenfalls ja gebrieften Jäger richtig stritt und das ist eine unangenehme Situation, wenn du da als Gastgeber dann da stehst und plötzlich fangen die an, sich richtig zu beleidigen. So, ne? Hui, hui, hui. Und da habe ich dann in der Situation, ich hoffe, dass meine Jäger das mitbekommen haben, habe ich dann aber auch diesem Fake-Kandidaten gesagt, du, das will ich hier nicht haben, weil das sind wirklich tolle Typen da oben, wir können uns aus Spaß hier auseinander setzen, aber die gehst du bitte nicht so an. Also, dass ich in die Position kommen musste, irgendwann diese Haiopais da oben zu verteidigen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber ich habe es gern gemacht.
Aber das heißt, du bist auch zufrieden, so, das ist ja eine sehr undankbare Situation, aber du bist zufrieden, wie du es gehandelt hast.
Ja, ach, so zufrieden bist du da nie, also entweder demaskierst du dich total, das willst du natürlich auch nicht, aber das Schöne ist, dass ich da nochmal gemerkt habe, dass ich mich dann schon auch in so einer Situation auf mich dann einigermaßen verlassen konnte. Da, ne? Natürlich ist es Ziel, dass du da plötzlich irgendwie sonst wie ausflippst, aber gut, so bin ich dann möglicherweise auch nicht oder nicht mehr und dementsprechend bin ich, glaube ich, noch ganz gut dabei weggekommen im Endeffekt.
Bin ich gespannt. Muss ich mir unbedingt, gibt es ja, hoffe ich mal, online alles, da muss ich mir nochmal anschauen. Der beste Trainer, der dich trainiert hat, man muss sagen, du hattest eine, inzwischen ist er ja, glaube ich, wieder isländischer Nationaltrainer, Gudmundur Gudmundsson, also du hattest schon ein paar namhafte Trainer. War das auch der größte? Oder da musst du mir jetzt das Oder geben, sozusagen, da kann ich dir jetzt
nicht... Also der wichtigste war in einer bestimmten Konstellation Schorsch Pohl seinerzeit, Trainer bei uns in Altenholz, der mir als jungem Spieler nämlich sagte, wir gehen morgen mal zusammen Mittagessen und das kannte ich so damals auch noch nicht mit 18, 19, hat er gesagt, pass auf, du bist nächste Saison hier in Altenholz, bist du mein erster Linksaußen. Und ich gebe dir jedes Vertrauen, wenn du das nicht packst irgendwie, dann muss ich dich auch rausnehmen und dann kann sich das auch ändern, aber du darfst auch Fehler machen und du bist es. Und das war etwas, was für mich ganz wunderbar war, weil es wird ja häufig auch immer gesagt, Konkurrenz ist belebend und wichtig. Ich brauchte nie eine Konkurrenz, um irgendwie nicht nachlässig zu werden oder so. Und ich hatte selbst immer so einen Ehrgeiz und so einen Anspruch, dass ich viel mehr das Vertrauen brauchte, der Allereinzige zu sein. Genau, wenn das hat mir viel mehr geholfen. Es brauchte sich nie ein Trainer Sorgen zu machen, dass ich irgendwie nachließe oder so. Und das war toll damals. Dann hat mich Wolfgang Schwenke natürlich in der Zeit in Altenholz sehr geprägt. Das war dann eigentlich auch meine schönste Handballzeit nach der Bundesliga-Karriere. Und in der Bundesliga-Zeit kam einmal für ein paar Monate Petre Ivanescu. Das war natürlich ein Highlight, von dem trainiert zu werden, der mir auch wieder Vertrauen zurückgab, was ich vorher verloren hatte. Und dann habe ich auch ein Jahr mit Sead Hasan Efendic zusammengearbeitet, mit dem ich heute noch viel Kontakt habe. Auch das, also ich habe eigentlich gute Verhältnisse mit meinen Trainern gehabt, aber so dieses Erlebnis damals mit dem Schorsch Pohl, das war toll. Mit Ivanescu hatten wir auch ein Erlebnis, der trainierte uns im Abstiegskampf die erste Woche, als er kam, so kaputt, dass unser Kapitän irgendwann hinging und sagte, Petre, können wir zwischendurch vielleicht mal ein bisschen Stretching machen? Und dann sagte Ivanescu nur zur ganzen Mannschaft, was macht Hase, wenn Fuchs kommt? Stretching? Und dann war das Thema gegessen.
Ach geil,
also das ist harter, eine der schönsten Hund. Geschichten überhaupt, die was wir je hatten. Hase, was macht Hase, wenn Fuchs kommt?
Sehr Stretching? Schön. Sehr cool. Einen letzten haben wir noch. Wir kehren noch mal ein letztes Mal in die Aktualität der DKW Handball-Bundesliga zurück. Du hast früher Gummersbach gespielt. Deine Kiel-Verbundenheit haben wir geklärt. Was wäre für dich das größere Ding? Gummersbach schafft den Klassenerhalt, was gerade ganz gut aussieht, oder Kiel wird noch Meister? Was wäre für dich das größere Ding dieses Jahr?
Das ist eine hervorragende, super Frage. Ich bin so ein Fan davon, diese Dinger klar zu beantworten. Aber in diesem Fall schlagen natürlich dann wirklich zwei Herzen. Das wäre natürlich ein... Möglicherweise wäre es mal nötig, aber das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass es den VfL wirklich mal erwischt, weil ich glaube, dass die Augen auch so offen genug sind, da jetzt mal wirklich wieder Grund reinzubringen. Ich glaube auch, dass sie es schaffen. Aber gleichzeitig, wenn der THW noch mal eine Chance hätte zum Abschied von dieser tollen Ära Alfred Gislasons, das zu schaffen, würde ich sagen, das wäre für ihn wunderbar. Wenn der THW nachher das Pokalfinale hier gewinnt, dann kannst du mich nochmal fragen, weil dann könnte ich es vielleicht eher beantworten mit Gummersbach soll nicht absteigen. Dann hat Gislason seinen Titel.
Ja.
Aber ein Meistertitel für Alfred Gislason in der letzten Saison wäre schon des Drehbuchs sehr würdig.
Aber dann haben wir doch eine Antwort. Es muss einen Titel für Gislason geben und der VfL Gummersbach muss in der Liga.
So können wir uns drauf einigen. Okay, okay.
Prima. Alex, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Das hat echt eine Menge Spaß gemacht.
Mir auch, danke schön.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir verfolgen das weiter, was du so machst. Zum Glück, die ARD macht ja jetzt viele, viele Jahre. 2025, gleich, wenn ich richtig bin.
Das Feld ist erstmal bestellt, ja. Das ist auch toll. Ja.
Da freuen wir uns drauf. Der Handball kriegt seine Bühne, die er haben soll. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Da bin ich mir aber relativ sicher, dass das wieder amüsant anzuhören war. Bleibt gerne dran bei Hand aufs Harz. Abonniert das Zeug hier. Teilt das Zeug auf Social Media, wo ihr auch immer wollt. Schreibt uns gerne Kommentare auf Soundcloud. Ihr wisst, worauf ich hinauf will. Bleibt einfach dran und helft uns, den Handball in die Welt rauszutragen. Hier ein kleines bisschen mit Hand aufs Harz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.